Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin heute mit einer Folge zu The First Descendant. Ist eigentlich eine Preview-Folge. Wir hatten nämlich schon ausführlich Zeit, dieses Spiel anzuspielen vor dem Launch, der genau heute stattfindet. Also heute, wenn ihr diese Folge hört, startet The First Descendant. Ein neues Spiel, ein neues Free-to-Play-Spiel. Und wir hatten uns dazu gedacht, dann machen wir doch die Folge genau heute auch, um euch quasi den Start zu erleichtern, damit ihr genau wisst, auf was ihr euch da einlasst und um was es geht und ob das vielleicht ein Spiel ist, auf das ihr ein Auge werfen wollt oder auch nicht. Und wenn ich schon von wir spreche, dann darf natürlich mein Gast auch nicht fehlen. Wunderschönen guten Morgen, Eike.
Hallo, wie geht's euch?
Jetzt, er redet mich schon in der königlichen Irrform an, sehr schön.
Ich meine natürlich unsere Zuhörer. Ja,
natürlich,
Zuhörer.
Unsere ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen. Ihr kennt Eike Kramer, heißt du, mit vollem Namen, natürlich aus den guten alten 4-Players-Zeiten. Ist schon eine Weile her. Du hast dich dann auch in anderen Seiten noch rumgetrieben. Bist jetzt selbstständig, tauchst hin und wieder ja auch beim Podcast von unserem geschätzten Kollegen Herr Löbel auf und schreibst neuerdings jetzt, seit du jetzt Freelancer bist, ja auch für IGN. Und das freut mich natürlich auch sehr.
Mich auch.
Und genau da hast du auch über The First Descendant geschrieben und wir haben es zusammen gespielt auch für IGN. Den Artikel findet ihr natürlich auch auf deign.com. Und wie gesagt, haben wir dann gedacht, dann greifen wir doch die Gelegenheit am Schopfe, um gleich mal einzuordnen, was für eine Art von Spiel das ist. Denn so viel kann ich vorwegnehmen. Ich habe es mir beruflich angeschaut, sonst hätte ich das wahrscheinlich eher links liegen lassen, weil ich dachte, ach ja, das ist halt so ein Free-to-Play-Shooter, ja, so ein bisschen Vorurteile, kommt aus Korea von Nexon, was soll das schon sein? Das wird halt so ein Loot-Shooter, wie man ihn halt kennt, mit großer Paywall. Warum soll ich mir das anschauen? Dann hatte ich aber so ein bisschen ein Auge auf die Grafik geschielt und da wir ja beide eine relativ neue Grafikkarte im Rechner haben, habe ich dann gedacht, Unreal Engine 5, Raytracing, vielleicht sollte ich mir das doch mal angucken, denn es sieht tatsächlich sehr, sehr gut aus und Spoiler vorweg, es hat mir total Spaß gemacht, also es ist ein gutes Spiel geworden und davon bin ich selbst am meisten überrascht.
Ja, damit bist du nicht ganz alleine, weil auch ich überrascht war, dass es mir so viel Spaß machen würde. Also grundsätzlich ist The First Descendant eigentlich das, was du gesagt hast. Eigentlich ist es so ein weiterer Loot-Shooter aus dem Fernen Osten. Aber da hat Nexon viel richtig gemacht. Andererseits hast du gerade die Grafik angesprochen und ich würde sogar weitergehen. Also die Grafik ist sehr hübsch, weil es eben die Unreal Engine ist und die da auch mit voller Kraft am Start ist. Also was die Effekte angeht und was das Raytracing und die Schatten und die Beleuchtung angeht und auch die ganzen Umgebungen. Das sieht einfach sehr schick aus und auch die Figuren sehen sehr schick aus. Ich finde aber die ganze Präsentation extrem hochwertig, denn man kennt das ja so von so Free-to-Play-Spielen, so der zweiten Reihe eher häufig, dass so die Gesamtpräsentation, man geht dann da rein, die Grafik ist ganz schön, das Spiel vielleicht ganz okay, aber so das Drumherum ist schwierig. So die Story-Präsentation oder die, wie die Figuren vorgestellt werden oder die Menüs oder so. Und hier ist es den Entwicklern eben gelungen, so ein rundes Paket zu schaffen. Also man startet rein und man bekommt eine coole Einführung von der Welt, was jetzt zum Beispiel Destiny damals nicht so gut gemacht hat. Also man bekommt mit, worum geht es eigentlich in der Story, die ziemlich wild ist, aber das steht ja auf einem anderen Blatt. Und man wird da richtig schön reingeführt. Und das hat mich erstmal echt überzeugt. Und ja, natürlich das
vor
Spiel
allem als, gut. Vor allem als Singleplayer. Also da war ich auch überrascht von. Das ist natürlich ein Multiplayer-Shooter im Kern, klar. Aber ich habe die ersten 5-6 Stunden komplett happy als Singleplayer-Fan da drin verbringen können und habe mich halt gefühlt wie in einer normalen Shooter-Kampagne, sage ich mal. Also natürlich wird dann nach und nach, das ist schon ein sehr ausführliches Tutorial, aber richtig mit Kampagne, wie du schon gesagt hast, ein sehr wilder Anime-Plot, ja. Also stellt euch Destiny vor, so von der Ästhetik und von der futuristischen Anmutung her, ja, so fühlt sich das auch an, sieht auch ein bisschen so aus, ist sehr viel inspiriert natürlich von Destiny, auch was die Gegner angeht und so. Und dann aber mit so einer Prise Anime-Weirdness noch mit da drin. Aber wie du schon gesagt hast, die Kampagne führt dich halt wirklich an der Hand entlang. Da kommt dann diese Lotsin, so eine KI, die nur du siehst. Du bist der sogenannte Descendant oder einer davon, also diese Warframes, wenn man es auch mal so nennen könnte, sind die Avatare, die Spieler und Spielerinnen. Und die sind halt so die Descendants, ja, die nur diese Guide, diese Lotsin sehen können. Und das ist so typisch Anime, aber es passt halt auch einfach gut zu so einer Singleplayer-Kampagne, weil du dann so durchgeführt wirst und dann so langsam in die ganzen verschiedenen Elemente dieser Spielmechanik reingeführt wirst. Und wie gesagt, bis du zu dem Punkt kommst, wo du dann wirklich im Multiplayer Sachen grinden musst oder so, da kannst du sehr viel Zeit drin verbringen. Und das hatte ich eigentlich von so einem Free-to-Play-Shooter halt einfach überhaupt nicht erwartet, dass da wirklich Story, Kampagne und Singleplayer-Plot drin ist.
Die man dann auch eben gut spielen kann. Ich glaube, es ist sehr schwierig, den Zuhörern zu vermitteln, wie wild dieser Plot ist, weil das ist irgendwie die Menschheit in der Zukunft und die wird jetzt durch so verschiedene transdimensionale Bedrohungen bedroht. Also da gibt es einerseits diese böse Rasse quasi, gegen die man kämpft, aber dann gibt es noch die Kolosse, die auch irgendwie aus diesem Void kommen, die dann quasi so große Bosskämpfe darstellen. Und das wird alles wirklich sehr, sehr wild präsentiert, aber das ist schon auch sehr cool, finde ich.
Aber nichts, was einen jetzt irgendwie aus den Socken hauen würde, wenn man sowas wie Stellar Blade oder sowas gerade gespielt hat. Jetzt nichts Unerwartetes und auch nicht so, dass man bei dem Spiel jetzt denkt, was, ich verstehe gar nicht mehr, was los ist. Weil ganz ehrlich, wir haben Destiny ja auch hauptsächlich gespielt, weil es halt ein geiles Ballerspiel war. Also weil das Gunplay halt super war. Und natürlich ist man nach und nach in der Destiny-Lore so warm geworden und reingekommen. Aber The Division zum Beispiel hat es ja auch geschafft, eher so ein geerdetes Story zu erzählen. Aber im Endeffekt spielst du diese Spiele ja schon auch hauptsächlich, weil du halt looten und leveln willst. Und das macht The First Descendant ja auch nicht viel anders. Du kannst diese Geschichte auch komplett ignorieren. Geht natürlich wunderbar. Du kannst das alles skippen und wirst genauso wenig oder viel verstehen. Aber wer möchte, kann sich da tatsächlich in die Lore auch rein vertiefen, denke ich. Ist nicht so, als hätten sie sich nichts dazu ausgedacht.
Das stimmt. Und anders als jetzt bei Destiny 1 damals, ich glaube, Destiny 2 macht das besser, aber Destiny 1 hat ja gefühlt alles, was das angeht, außerhalb des Spiels gemacht.
Transmedial hieß es immer.
Ah ja, das war ganz toll, dass man eine Website lesen musste, um zu verstehen, was da in der Story los ist. Ja,
bei Halo war es doch auch nicht besser damals.
Ja, ein bisschen vielleicht.
Wenn die Leute mal sagen, du musst die Halo-Bücher lesen, damit du die Halo-Story verstehst. Also
Aber hier machen sie es auf jeden Fall besser. Also hier wird einem diese ganze Weirdness auf jeden Fall deutlich besser präsentiert. Und du hast ja schon den Shooter angesprochen. Ich finde, den machen sie hier auch sehr, da machen sie sehr viel richtig. Das macht sehr viel Spaß, dieses Spiel zu spielen, weil der Shooter, also wir sprechen hier über einen Third-Person-Shooter, der ist sehr schnell, der verzichtet auf ein Deckungssystem, der gibt einem sehr viele Bewegungsmechaniken an die Hand. Man hat zum Beispiel einen Greifhaken, mit dem man auch schön slingshotten kann, also sich an Ecken festhalten kann und herumschwingen kann, mit dem man sich auf höhere Sachen hochziehen kann. Man kann sehr schnell sprinten, das hängt dann auch ein bisschen vom Charakter ab. Und man kann sehr viel springen. Und dadurch kommt ein sehr cooler Flow im Kampf zustande, der ultra präzise ist, finde ich. Also ich habe das am PC mit Maus und Tastatur gespielt. Und man kann super präzise schießen. Und ich finde, die Waffen haben eine gute Wucht. Also da geht bestimmt noch mehr. Ich finde so ein Outriders zum Beispiel, was ein bisschen vergleichbar ist damit, das war noch ein bisschen knackiger, so was so die Waffen angeht. Aber das machen sie hier schon sehr gut. Also man bekommt ordentliches Feedback und das knallt alles schön. Und das gefällt mir zusammengenommen sehr gut.
Ja, absolut. Und das ist ja das A und O bei so einem Looter-Shooter.
Das stimmt.
Natürlich, klar, Loot ist natürlich auch ein Thema, kommen wir gleich zu. Natürlich auch, weil es Free-to-Play ist, der Grind. Aber das Geballer ist wirklich klasse. Also, wie du schon gesagt hast, es ist sehr offen und teilweise dadurch auch ein bisschen vertikale. Du kannst wirklich dann auch auf so Gebäude hoch von oben schießen und du hast eine sehr schnelle Action. Ich mag diese Greifhaken-Geschichte. Ich meine, jedes Spiel wird besser mit einem Greifhaken. Das ist einfach so. Und hier hat wirklich einfach jeder Charakter, egal welche Klasse oder welchen Charaktertyp du aussuchst, hat diesen Greifhaken per se. Und dann kommt da dazu eben noch Spezialattacken, Ultis und solche Geschichten, die dann so ein bisschen an so Hero-Shooter oder sowas erinnern. Also jede Charakterklasse hat dann nochmal so Spezialitäten. Ja, am Anfang habe ich halt den Granatwerfer genommen. Es gibt natürlich auch noch so einen Tank. Relativ schnell innerhalb der Kampagne schaltet man dann so eine Art Speed-Charakter. Ja, also wie Speed von DC. so diese Figur in so einem Shooter drin, das war ja dann dein Favorit. Bunny, das ist quasi die erste Art und Weise, wie man lernt, wie man diese neuen Charaktere freischaltet. Dann sammelst du so Rüstungsteile und so Kram und craftest dir dann diese Zutaten zusammen und dann kannst du damit Charaktere freischalten. Das ist ganz wichtig übrigens, dass sie betonen, du kannst alle Charaktere und alle Klassen wirklich auch dir erspielen. Das hatten wir jetzt in der Vorschau. Wir haben jeder so 6 bis 12 Stunden oder so gespielt, glaube ich, so um den Dreh rum. Da haben wir es jetzt geschafft, diesen einen Charakter freizuschalten. Das wird sich jetzt zeigen müssen, wie viel Grind steckt da wirklich drin, um an diese späteren Klassen zu kommen. Natürlich wirst du dir auch alles kaufen können, aber es wird keine Gameplay-Mechaniken geben, die hinter der Paywall versteckt sind. So sagen das zumindest die Entwickler und Entwicklerinnen.
Genau, zumindest zum Spielstart wurde uns das so von Nexon versprochen, dass das erstmal nicht der Fall sein wird. Dann wird man auch sehen, was da, ob sie vielleicht in Zukunft doch irgendwie noch ein Premium-Charakter
oder wie krass der Grind halt ist. Ja, genau.
Genau. Also ich glaube, so ein bisschen den zweiten Charakter, den man freischaltet, da braucht man, glaube ich, ein bestimmtes Teil für. Und ich glaube, da muss man dann schon in die Bosskämpfe gehen, Thema Loot. Die Bosskämpfe gegen die Kolosse sind Teil der Story. Das sind so riesige Monster, Mutanten, Maschinenviecher, die im Void wohnen. Also die sind da nicht in der Welt, in der man da unterwegs ist. Das sind so halboffene Gebiete, die miteinander verbunden sind. Und davon gibt es dann verschiedene. Sondern die wohnen im Void. Und der Void ist dann eine Kampfarena, wo man dann gegen diesen großen Boss antritt. Und das kann man immer wieder machen. Der Void Intercept Battle heißt das. Das ist quasi so ein Mehrspieler-Bosskampf. Man kann das alleine machen, aber am besten macht man es in einem vollen Squad. Ist ein bisschen wie so ein Raid. Am Ende, wenn man den Boss gelegt hat, dann kann man quasi aus 3 verschiedenen Materialien auswählen, die zu einem bestimmten Prozentsatz eine Sache rauswerfen. Und ich meine da gesehen zu haben, dass man da zum Beispiel zu, ich weiß nicht, wie viel Prozent das waren, eben das finale Teil findet, was man braucht, um den nächsten Charakter freizuschalten. Und da sieht man dann schon, das wird man ein bisschen öfter machen müssen. Bringt aber natürlich auch Erfahrungspunkt und andere Ressourcen. Und vielleicht macht es sogar Spaß. Kommt natürlich drauf an, aber das ist natürlich ein Element, was so typisch ist. Sowas hatte ja Destiny jetzt nicht fürs Charakterfreischalten. Aber grundsätzlich diese Wiederholung von so Raids oder von so Bosskämpfen ist ja schon was dieser Art Spiel so ein bisschen inhärent ist.
Absolut.
Zumal so ein
Dadurch gibt es halt auch so viele unterschiedliche Charaktere. Also jetzt anders als vielleicht jetzt bei einem Diablo oder so, wo du dann halt alle Charaktere hast du da halt vollen Fokus auf die Waffen. Hier hast du halt noch zusätzlich diesen Antrieb, sage ich jetzt mal, dir solche Sachen freischalten zu wollen. Und dann gehört Grind natürlich auch dazu. Also das finde ich jetzt per se nicht unbedingt verwerflich. Es wird sich dann halt jetzt zeigen, wie schwer das dann wirklich sein wird oder ob man dann doch verführt sein wird, vielleicht Materialien kaufen zu wollen oder meinen Charakter zu kaufen. Aber dadurch, dass das Spiel ja insgesamt Free-to-Play ist, finde ich das dann auch immer nochmal eine andere Argumentation. Also wenn dir das Spiel jetzt irgendwie Bock macht und du gibst dann 20 Euro nicht für einen Skin, sondern für einen Charakter aus, weil dir die Klasse gefällt, finde ich das auch vertretbar oder okay. Solange das Grundspiel dich dann halt fair behandelt und mit deiner Zeit fair umgeht. Und bis jetzt hatte ich den Eindruck, dass sie das gut gebalanced kriegen, auch mit Hinblick auf den Westen, sage ich jetzt mal, weil da die Erwartungshaltung vielleicht auch nochmal ein bisschen eine andere ist. Und das Spiel zielt meiner Meinung nach ganz klar auch stark auf den Westen, was so die Shooter-Mechanik angeht und sowas. Ist nicht ganz so, wie sagt man da? Also es ist, der Anime-Anteil ist so gering, dass man da schon merkt, das soll auch eine westliche Gruppe ansprechen, die jetzt vielleicht von Destiny und Outriders und so zu viel hat.
Auf jeden Fall. Also das ist, ich würde sagen, das spricht eine weltweite Zielgruppe an. Das Charakterdesign ist, also gerade bei Bunny gibt es später so, da gibt es dann wir hatten einen Boost-Account, wo man quasi Endgame-Content sich mal angucken konnte, tatsächlich während dieser Testphase, also dieser Preview-Phase. Mhm. Und Bunny hat dann schon so Outfits, die sind dann schon sehr Stellar-Bladig. Was meiner Meinung nach, also das mag jetzt eine Geschmacksfrage sein, das zielt meiner Meinung nach immer noch ein bisschen mehr auf den asiatischen Markt, aber so generell hat das Spiel auf jeden Fall einen weltweiten Appeal, da würde ich sagen, dem steht nichts im Wege. Und auch so generell wird es wahrscheinlich viele Spielergruppen ansprechen, weil auch die Menüs und Sachen gut gelöst sind. Also wir hatten beide das Gefühl, korrigiere mich da gerne, wenn ich falsch liege, wir hatten beide das Gefühl, am Anfang wird man sehr erschlagen von allen Ausrüstungsoptionen und den ganzen Slots, die der Charakter hat und die ganzen Sachen, die man in den Waffen ausrüsten kann und hier noch ein Upgrade und da noch ein Upgrade, macht das Spiel ganz schlau, braucht man eigentlich jetzt erstmal in den ersten 5-6 Stunden gar nicht, weil man wird da gut reingeführt, der Schwierigkeitsgrad ist nicht so anspruchsvoll, man ballert die Gegner gut weg, man findet immer mal wieder neue Sachen, aber man muss sich da nicht von Minute 1 an komplett in diese Builds rein nerden, sondern bekommt das auch so nach und nach beigebracht, wie das funktioniert. Finde ich erstmal ganz gut. Mhm. Und wenn man da mal genauer hinguckt, sind diese Menüs irgendwie echt durchdacht. Weil zum Beispiel, Leute kennen das vielleicht aus anderen Spielen, wo man viele Teile in Waffen einbauen kann, dass man die dann immer wieder ausbauen muss, wenn man sie in eine neue Waffe einbaut. Gibt es ja. Und hier ist es so, dass dieser Step rausgenommen wird. Also man findet eine Waffe, die es gibt es natürlich in unterschiedlichen Qualitätsstufen, ne, und in unterschiedlichen Waffenstufen. Und aber immer den gleichen Waffentyp. Also ein Sturmgewehr, da gibt es dann ein Sturmgewehr, das sieht bestimmt aus und heißt irgendwie bestimmt. Und das gibt es in verschiedenen Qualitätsstufen, das findet man immer wieder. Da kann man quasi einmal diese Waffe mit Upgrades bestücken. Und wenn man die dann wiederfindet, hat die schon diese Upgrades automatisch ausgerüstet. Da muss ich noch nicht mal klicken, übernimm das, sondern das ist dann schon so. Mhm.
Und ich kann die alte Waffe auch einfach verkaufen und muss nicht Sorge haben oder wegschmeißen oder vercraften und muss keine Angst haben, dass die Module dann da drin weg sind, wie die Gems oder so früher bei Diablo.
Ja, genau.
Das ist so clever, ja.
Man hat diese Module und man kann die auch mehrfach, also das ist dann auch praktisch, man kann die auch mehrfach in verschiedene Waffen einsetzen. Mhm. Also in verschiedene Sturmgewehre kann man mit dem gleichen Ding bestücken, weil man würde sie ja, wenn man das Sturmgewehr wechselt, dann wieder umbauen und genau diesen Schritt lässt das Spiel komplett raus an der Stelle. Stattdessen kann man sogar pro Waffe Blueprints anlegen, was wahrscheinlich im Spielverlauf wichtig wird, wenn man dann bestimmte eine Feuerwaffe Bosse braucht.
Oder so. Genau.
Ja. Und dann kann man einfach den Blueprint der Waffe switchen. Und das finde ich, das ist so cool. Also das nimmt so einen Nervkram raus. Und dann man muss sich schon überlegen, wie baue ich meine Waffe? Was will ich eigentlich für einen Schaden machen? Und wie funktioniert das? Und wie mache ich die Upgrades und so? Aber das macht man nicht alle 5 Minuten. Und das finde ich total gut.
Also, ja, ich liebe es. Es ist so ein geniales Quality-of-Life-Feature. Und ich habe ja neulich in einem Podcast hier gejammert darüber, dass ich in Crafting und Survival spielen, ja, da stehen 2 Truhen nebeneinander und ich muss, weil die eine Truhe voll ist, habe ich nochmal 5 Leder in der anderen und dann muss ich sie in die Hand nehmen und in die andere Truhe und so, wenn ich dann doch irgendwie was schneidern will, dann, mein Gott, skipp doch diesen, ja, guck doch einfach, ich bin im Umkreis von 5 Metern in allen Truhen, da muss ich doch nicht jeweils einzeln hinlaufen. Solche Features hasse ich in Spielen, wenn die dann nicht mitgedacht sind, so auf die, ja, wie gesagt, es geht um den Respekt meiner Zeit. So. Und das finde ich so komfortabel hier und so nachvollziehbar. Und es passt ja auch zu dieser futuristischen Welt. So, hä? Warum sollen die Module nicht irgendwie einfach sich switchen, wenn ich die Waffe wechsle und so automatisch? Super, super gut. Und solche Sachen erleichtern dann auch diese ganze das Zugekacke mit System am Anfang, nenne ich es mal. Ja. Ja? Also du wirst ja zugemüllt. Ich meine, das Tutorial schafft es ganz gut. Dich nach und nach an diese einzelnen Stationen, aber trotzdem, du kommst halt in dieser Hub-Welt an und das sind halt irgendwie 100 Leute, die was von dir, mit denen du reden könntest, musst du am Anfang nicht, weil die dann eben halt erst warten und dann siehst du aber da schon, der Roboter, der kümmert sich um Materialien, da hinten ist noch einer, der kümmert sich um Upgrades, hier ist noch einer, der ist für die Voids, für die Bosse, alles klar, okay, mit dem kann ich jetzt sprechen, der gibt mir den einen Boss, jetzt habe ich es gelernt, wunderbar. Und du machst das Menü auf und dann hast du ja 2 verschiedene Menüs. Also manche Menüs sind dann noch auf dem Map-Menü versteckt, die du nur findest. Das Social-Menü ist dann beim Map-Menü. Aber du kommst relativ schnell rein. Also so ein komplexes, umfangreiches Spiel hat natürlich einfach, muss diese Komplexität irgendwo abbilden. Und gerade durch solche Geschichten haben sie das, finde ich, ganz gut gestreamlined und wirklich mal ein Lob an der Stelle. Also was das angeht, du kannst diese ganzen Systeme gerade am Anfang auch mehr oder weniger so ein bisschen blauäugig liegen lassen, sag ich mal. Also es ist jetzt am Anfang nicht wichtig, ob du jetzt das richtige Modul in der Waffe hast. Ja, das ist dann schon eher was im Endgame ist. Aber das Spiel zeigt dir auch, hey, Das ist eine Mechanik, die brauchst du später. Kümmere dich jetzt erstmal nicht drum, was dein World Level ist. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Also dieser übergreifende Level, mit dem man aufsteigt und so. Egal mit welchem Charakter du spielst, du hast halt quasi so ein Account-Level, der auch aufsteigt und so weiter. Und das Spiel sagt ja am Anfang, hey, das ist der Level, kümmere dich nicht drum, erklären wir dir später so. Ja, und dann kannst du das erstmal ignorieren. Nimm erstmal eine Waffe in die Hand, geh hierher, hab ein bisschen Spaß und so funktioniert es mit den Missionen und so. Hier ist dein Loot und nach kapierst du dann, damit kriege ich neue Slots, damit kann ich das und das machen. Ja. Und so schalte ich neue Charaktere frei. Und das haben sie wirklich erstaunlich gut hingekriegt. Bin echt baff.
Ja, ist natürlich auch, ich finde, das ist immer sowas für mich persönlich. Ist das so ein Fehler, den Free-to-Play-Spiele dieser Art oder gerade Spiele dieser Art machen, die dann sich dahin entwickeln, dass wenn man dann als neuer Spieler einsteigt, zum Beispiel, wenn ich jetzt Destiny 2 anfangen würde, jetzt an dem Punkt, wo wir bei dem Spiel sind, da findet man sich, glaube ich, überhaupt nicht mehr zurecht in den ganzen Sachen, die es da gibt und so. Und oft machen, also zum Teil bei Warframe ganz am Anfang, ich glaube, das ist mittlerweile auch anders, aber ganz am Anfang hatte Warframe auch dieses Problem zum Beispiel, dass es so überfrachtet war und man gar nicht wusste, was los ist und es keine vernünftige Guideline gab. Damals war das aber noch im Early Access. Und das macht dieses Spiel einfach besser. Und ich glaube, das ist wichtig für Free-to-Play-Spiele angesichts der Menge an Spielen, die es gibt. Und du hast ja schon von der Zeit gesprochen und dem Respekt davor. Und man kann ja einfach nur so viele Spiele spielen, dieser Art vor allen Dingen. Und da muss das Spiel einen direkt irgendwie an die Hand nehmen und mit reinnehmen. Man muss das Gefühl haben, von Anfang an was zu schaffen. Denn wenn man da erstmal ein Studium abschließen muss, die ersten 5 Stunden quasi, oder gar nicht loslegen kann, bevor man nicht perfekt geminmaxed hat, dann geht man halt zum nächsten Spiel. Das wissen hier die Entwickler sicherlich auch, dass das.
Und es wird sicherlich ExpertInnen-Builds geben, relativ schnell dann auch im Spiel. Und natürlich wird es auch Leute geben, die sich jetzt wahrscheinlich heute irgendwelche Klassen kaufen und dann irgendwie alles schon durchgespielt haben. Ja, mein Gott, aber dadurch, dass das Spiel sich anfühlt wie ein Singleplayer-Spiel, was man auch mit Freunden spielen kann, so fühlt sich's für mich momentan an, finde ich, ist das nicht so schlimm, so, weil du siehst die anderen Leute nicht so stark. Ja? Das ist nicht so ein MMO, wo du in der Lobby überlaufen bist, sondern du bist der Held in diesem Spiel, so oder die Heldin, und hast dann deine Instanzen. Und du kannst dann, wenn du in diese Map gehst, kannst du eben sagen, ich möchte alleine rumrennen oder mit Freunden oder würfel mich halt irgendwo dazu. Und so eine Map ist also wie so ein offenes Areal. Das kann dann immer von 4 Leuten, also von 4 Descendants bestückt werden. Und wir haben das auch ausprobiert. Du kannst dann natürlich gemeinsam Missionen erledigen. Die Feinde skalieren dann mit. Aber einmal warst du auch woanders, hast noch irgendwas in einem Inventar rumgedoktert. Ich bin schon weitergerannt, weil die Mission hattest du schon. Ich habe die dann einfach für mich gemacht, weil du warst bei mir auf der Welt. Genau. Und dann hast du eine Nebenmission angefangen. Und auf einmal haben wir gemerkt, hey, warum geht eigentlich die Framerate gerade so runter? Ach so, wir haben 2 Missionen parallel gestartet. Aber auch das geht. Also das Spiel gibt dir da auch keine Einschränkungen, sondern du kannst gemeinsam in diesem Areal rumrennen, die Missionen machen, und das Spiel ist da dynamisch genug, um das irgendwie zu kapieren. Aber was ich sagen will, es fühlt sich nicht wie so ein MMO an, wo du dann irgendwie wie bei World of Warcraft warten musst, bis die Pilze wieder spawnen oder so, sondern du kannst es sehr gut alleine spielen. Und bei den Bosskämpfen, da lohnt sich's, wie du schon gesagt hast, das sind ja Instanzen, da lohnt sich's dann eben auch zu sagen, hey, vielleicht hole ich mir ein paar Renders dazu oder lad Leute ein. Aber gerade am Anfang ist der Schwierigkeitsgrad noch so gering, da kann man gut alleine rumspielen und ein bisschen sich ausprobieren und experimentieren.
Ja, sie haben auch den Fortschritt gut skaliert am Anfang. Also auch das ist ja wichtig, dass für ein Free-to-Play-Spiel, dass dieser Moment des Grinds erst dann kommt, wenn man schon so drin ist, dass man dann auch weiterspielen will. Ich finde, das haben sie ganz gut getroffen. Also in den 12, 13 Stunden, die ich gespielt habe, gab es keinen Grind. Ich musste dann am Ende, wurde der Anspruch ein bisschen höher. Also das war dann so ein bisschen so, hier ist mal ein Bosskampf, da musst du einerseits wissen, was du tust, und andererseits sind die Gegner, machen auch mal Schaden gegen deinen zerbrechlichen Charakter,
den du da gerade, wo man in diesem Dings stehen musste, in den Kreisen und so, gell? Ja.
Ja, sogar später in so einem, es war schon so ein instanziertes Level, und da gab es dann einen Gegner, der hat ein Schild um sich generiert, da musste man genau wissen, okay, da sind so Punkte an dem Schild, so Generatoren, die muss ich da erst wegschießen, dann kommen so Drohnen aus ihm raus, die müssen weg, und dann kämpfe ich gegen den, und währenddessen spawnen Ads drumherum. Also das war schon, war eine schöne Mission, war ein bisschen anspruchsvoller, aber das würde ich auch noch nicht als Grind bezeichnen. Habe ich halt dreimal probiert, habe dann noch einmal aufgelevelt und es dann nochmal probiert und dann ging's. Das war, aber generell der Fortschritt ist ganz gut, auch so wie man den Charakter, wie schnell levelt man den Charakter auf. Das ist so bis, ich glaube, Level 40 ist so das, ich glaube, ist das Level Cap für die Charaktere, glaube ich. Und so bis Level 20 oder so kommt man da schon relativ schnell. Ziel des Spiels ist natürlich, man levelt mehrere Charaktere auf, weil ja auch die verschiedenen Elementen angehören. Und ich glaube, es ist schon darauf ausgelegt, dass man dann im richtigen Moment für die richtige Mission entsprechend den Charakter wechselt und die dann bestenfalls alle auf Level 40 hat. Ja. Aber mir kam das erstmal so vor, dass man erstmal ordentlich spielen kann, bevor man an so Grenzen stößt, wo man merkt, okay, jetzt wird es hier zäh, jetzt wollen sie, dass ich was kaufe. Das habe ich jetzt tatsächlich so nicht direkt, also am Ende ist es Free-to-Play, es wird bestimmt kommen.
Es kommt auf jeden Fall, das ist klar, dass es kommt. Wie du schon gesagt hast, gerade zum Freischalten der neuen Charaktere, wenn man dann die Bosse 5, 6 Mal oder 10 Mal spielen muss. Ich meine, solange es Spaß macht, ist ja okay. Was cool ist bei den Bossen, sie haben ja dann auch in den höheren Schwierigkeitsgraden dann auch Varianten oder tatsächlich neue Bosse drin, also dass da auf jeden Fall Abwechslung sich andeutet, können wir ja natürlich noch nicht sagen, aber zumindest sehr viel Bosse sind da schon sichtbar in diesem Menü. Meine Sorge ist, dass die Missionstypen nicht abwechslungsreich genug sind. Also, was man halt so kennt, du hast irgendwie Missionen, bring irgendwas von A nach B, also keine Batterie in irgendwelche Basen einsetzen und dann eine Welle bekämpfen. Ganz normal typische Horde-Modus, dass du irgendwie ganz viel Wellen beseitigen musst. Und hin und wieder gibt's dann eben so instanzierte Missionstypen, wie du schon gesagt hast, wo so ein bisschen Story dazukommt, wo du dann mal in so einer Höhle unterwegs bist, in dem einen Biom, wo du dann erstmal dich irgendwo langhangeln musst und dann kommt so ein spezieller Feindtyp, wie du schon gesagt hast, der halt mal Schilde hat oder wo du irgendwie erst bestimmte Reaktoren zerstören musst. Die sind ganz, ganz cool. Die ist ähnlich wie bei Diablo. Also du musst dich dann halt einfach mit diesem Looten und Leveln und einfach Spaß an diesem Gunplay haben. Ja, es wird nicht ein sehr abwechslungsreiches Spiel werden. Das ist es nicht, weil du musst immer wieder wahrscheinlich in die gleichen Gebiete. Und die sind ja nicht random generated. Das sind ja schon fixe Gebiete. Das ist ja nicht wie bei Diablo. Aber die Feinde und so, die skalieren dann natürlich entsprechend auch mit. Und ich weiß nicht, wie sie es lösen oder wie sie es machen. Ich hatte so den Eindruck, dass in diesen Gebieten auch so ein bisschen so eine Dynamik ist. Also auch wenn du gerade nicht eine Mission oder eine Nebenmission gestartet hast, gibt's dann auch mal Wachpatrouillen, die langlaufen und dich einfach angreifen, wenn du gerade im Menü bist. Also da sieht's zumindest bisher so danach aus, dass es dir dann nicht so schnell langweilig wird. Und einzige Sache da noch, also ich glaube, eine Problematik könnte sein, die immer gleichen Missionstypen, aber von diesem Art von Spiel, glaube nicht so dramatisch. Die andere Sache ist, dass es in diesen Gebieten eigentlich nicht so viel zu entdecken gibt. Also die waren halt ausgelegt auf diese Mission. Da ist dann so ein rosa Pylone, da gehst du hin, startest die Mission und dann spielst du halt diesen quasi Sublevel im Level. Aber außerhalb von diesen Missionen macht es keinen großen Sinn, da irgendwie rumzulaufen und irgendwas entdecken zu wollen.
Das stimmt, ja. Also das ist so, da ist die Frage, es gibt ja einige von diesen Gebieten, ich glaube, wir haben 2 gesehen, ich weiß gar nicht,
wie viele. 7 habe ich, glaube ich, gesehen auf der Map, gell?
Also diese irgendwie sowas. Also so, das ist so auf jeden Fall so die Größenordnung, in der wir uns da bewegen. Das kann natürlich sein, dass die so abwechslungsreich später noch sind, dass man das vielleicht auch gar nicht so vermisst, diesen Erkundungsreiz an sich. Ja, aber stimmt, aber dafür ist es tatsächlich nicht. Darauf ist es tatsächlich nicht so richtig aus. Es ist
kein Rollenspiel, na klar.
Genau. Ja. Im Kern ist es halt tatsächlich so ein typisches Action-RPG, so im Diablo-Stil. Es ist wie immer der Kern dieses Spiels. Genau, auch mit der Schadensberechnung gegen die Gegner und wie die Waffen halt angelegt sind mit ihrem Schadensniveau und den ganzen verschiedenen Elementen, die da ins Spiel kommen und so. Im Kern ist es wie immer bei Loot-Shootern im Grunde ein Action-Rollenspiel, wo man selber den Abzug betätigt, quasi aktiv.
Ja, und das macht auch, fetzt ordentlich.
Ja.
Ja. Also ich habe Spaß, ich freue mich jetzt auch tatsächlich. Wir hatten die Version 2 Wochen, 3 Wochen vorher oder so, die ist jetzt wieder eingestellt worden. Also ich werde auf jeden Fall heute nochmal reingucken und schauen, wie sich das so anspielt, jetzt auch nochmal mit ein bisschen Abstand. Gibt es für alle großen Konsolen und PC, also Xbox, PlayStation und auf Steam, kann man sich das einfach runterladen und Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, das wird ein Erfolg, ehrlich gesagt. Also so nach diesem ersten Eindruck, auch was ich jetzt sonst so darüber gehört und gelesen habe, könnte ich mir gut vorstellen, dass das jetzt genau die Lücke füllt, die Destiny jetzt gerade so anfängt zu hinterlassen. So, ja, also ich weiß nicht, wie erfolgreich Warframe ist. Das hält sich ja auch schon eine Weile. Du hast es ja gespielt. Wie viel anders ist es denn als Warframe, wenn man jetzt von der Welt kommt?
Es ist tatsächlich lange her, dass ich Warframe gespielt habe. Deswegen ist das, glaube ich, ich kenne das moderne, das aktuelle Warframe gerade nicht. Deswegen ist das bei dieser Art Spiel immer schwer zu sagen, weil die sich ja so schnell entwickeln. Gerade bei Warframe ist super viel passiert. Grundsätzlich war Warframe ein bisschen nahkampforientierter, als ich es gespielt habe. Mhm. Also da ging mehr noch mit Nahkampfwaffen und das war auch schnetzeliger. Also insgesamt. Das ist das hier ja, finde ich, ein bisschen weniger. Finde ich jetzt nicht schlimm, aber es ist halt einfach ein bisschen so. Aber also das ist so der Hauptunterschied, den ich mitbekommen habe. Zu den genauen Systemen kann ich da tatsächlich wenig sagen, weil ich das aktuelle Warframe wirklich erst, also ist bestimmt ein paar Jahre her, dass ich da mal reingeguckt habe, weil mich dann eben diese Fülle an Systemen und dieser Zeitinvest, den man da reinstecken muss, sehr abgeschreckt hat, muss ich tatsächlich sagen. Aber es ist, glaube ich, ein sehr solides Spiel mit einer sehr soliden Fanbase, also Warframe. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Messlatte jetzt hier für dieses Spiel. Mhm. Wie immer wird es natürlich, Erfolg und Misserfolg wird davon abhängen, wie gut ist das Endgame. Ja. Wie lange, also wenn man alle Charaktere, dann sagen wir mal, man spielt das 100 Stunden, dann hat man ein paar Charaktere auf Level 40, man hat wahrscheinlich die Story mehrfach abgeschlossen, man hat alle Missionen x-mal gespielt, alle Bosse gesehen. Und 100 Stunden ist ja für den durchschnittlichen Spieler solcher Art Spiele nicht so viel. Mhm. Und dann geht es halt ans Eingemachte. Das heißt, Bosse wiederholen, die schwereren Versionen der Bosse spielen. Ich habe mir das einmal in diesem Endgame-Account angeguckt. Mhm. Da hatte man Waffen, die wirklich einen absurden Schaden gemacht haben. Und man hat gegen diese harten, späteren Bosse quasi nichts ausrichten können alleine. Mhm. Das heißt, also das sind auf jeden Fall Nüsse, die es wahrscheinlich zu knacken gilt.
Und ob da dann halt der Reiz liegt, mit diesen Elementschaden zu arbeiten, ja, mit den unterschiedlichen Klassen ein gutes Kombo-Team zu finden und so.
Genau,
ich glaube. Und die Bosse haben auch wirklich nochmal so Eigenheiten. Also zumindest im Tutorial wurde uns erklärt, dass man auch mit dem Greifhaken auf die Bosse drauf kann. So Shadow of the Colossus mäßig. Wir haben es dann verzweifelt versucht und einmal irgendwie hingekriegt, was dann aber dann gar nicht so effektiv war. Also vielleicht kommen da ja noch irgendwie coole Sachen, dass man die Bosse auf so mehreren Etagen oder so bekämpft oder kreative Bosse. Also da sind wir noch nicht tief genug drin im Spiel, aber Potenzial für Endgame ist auf jeden Fall da. Und Nexon wird ja auch weitermachen an diesem Spiel. Es ist jetzt ja nicht ein Full Release, der dann einfach abgeschlossen ist, sondern das ist ja ein Service Game. Also dass da jetzt mal noch neue Biome kommen oder neue Storyfetzen, davon kann man ja ausgehen.
Ja, zumal sie ja insgesamt 24 Late-Game-Missionen, Endgame-Missionen dabei haben. Mhm. 16 Infiltration Operations und 8 Special Operations. Was immer das dann auch am Ende des Tages zu bedeuten hat. Aber auf jeden Fall haben sie schon mal gesehen, dass man eine bestimmte Anzahl von Missionen braucht, die dann natürlich auch wiederholt werden und wahrscheinlich auch, vielleicht gibt es ja auch Schwierigkeitsgrade. Auf jeden Fall sind sie sich wohl dessen bewusst, dass es da, dass das Endgame ist immer Make or Break für so eine Art Spiel.
Ja, absolut.
Und auch die dann quasi die Messlatte dafür, wie lange die Leute dranbleiben. Und das Geld ausgeben für Skins und Co. Letztlich ist das ja das Ziel dieses Spiels. Mm.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, ob sich das refinanzieren wird, weil es sieht wirklich teuer aus. Ja? Also Unreal Engine 5 hat jetzt ja nicht so viel Erfahrung, die Leute schon, und sie nutzen die Technik wirklich gut. Es sieht richtig, richtig gut aus. Da habe ich schon gesagt, wie sehr ich auf Raytracing stehe, seit ich meine neue Grafikkarte drin habe.
Ja gut, aber das ist natürlich gerade auch, die Engine macht wirklich,
die macht was her.
Die Engine ermöglicht den Entwicklern, viele Sachen gut aussehen zu lassen mit den Tools, die da an Bord sind natürlich, ne? Und dann gerade so die Beleuchtung oder auch wirklich, ich war fasziniert, wie gut diese Charaktere aussehen. Also da steckt wirklich, glaube ich, viel Arbeit drin, gerade so in diesen Cinema-Shots, in diesen Cinematic-Shots von den Charakteren, wie die Gesichter aussehen und die Figuren an sich. Ich glaube, da steckt viel Arbeit und Mühe drin. Es gibt viele von diesen Charakteren. Stimmt schon. Also ich glaube, da wurde viel dran gearbeitet, aber es gibt ja gute Beispiele dafür, dass sich solche Spiele finanzieren und den Entwicklern sehr viel Geld bringen. Nexon selbst hat ja viel Erfahrung in dem Gebiet, was das Thema Free-to-Play angeht.
Und das entsprechende Budget auch da jetzt ein bisschen ja. längeren Atem zu haben, als die Outriders vielleicht hatten.
Ja, das stimmt. Und genau, und ich, also ich würde schon, also die werden schon irgendwie auf ihr Break-Even kommen, du. Also das wird schon gehen.
Ja, ich bin gespannt. Also wir werden es auf jeden Fall beobachten, werden auch jetzt mal reinspielen und natürlich dann auch nochmal ein Revisited machen, vielleicht so in ein paar Monaten, um zu gucken, wie sich das Spiel entwickelt hat und dann auch nochmal ein Update zu geben, wie das sich mit dem Grind anfühlt, wenn man dann mal den dritten, vierten Charakter freischalten will. Hört ihr hier bei Insert Moin natürlich. Gebt uns Bescheid, wenn ihr Leute zum Spielen sucht, kommt auf unseren Discord. Da könnt ihr natürlich auch im Thread zu dieser Folge euch verabreden oder natürlich auch in der entsprechenden anderen Gruppe, in der Spielegruppe dazu. Zu The First Descendant. Ich will immer The Last Descendant sagen. Ich weiß nicht, warum.
Das weiß ich auch nicht. Ich musste aber auch, während ich meine Preview geschrieben habe, mehrfach nachgucken, wie das Spiel wirklich heißt, weil ich genau das gleiche, den gleichen Effekt auch hatte.
Es klingt irgendwie so dramatisch, oder? Der letzte Abkömmling als The First. Na ja, gut. Okay, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Spielen, wenn du die Zeit findest, nochmal reinzugucken. Und ansonsten hört man dich natürlich auch hoffentlich in Zukunft öfter hier. Würde mich freuen.
Mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Bis bald.
Bis dann. Ciao.